mal so einen Spruch, den wir immer nennen, sagen, also die Stadtwerke müssen in der Stadt auch stattfinden und sie müssen wahrgenommen werden und sie müssen quasi Teil des normalen Lebens sein. Lifestyle würde ich jetzt gar nicht in meiner Kommunikation so verwenden, sondern ich würde halt sagen, ich sag's mal immer auch, Energiewende darf auch Spaß machen. Ja, also zu sagen, man darf auch Freude haben, also das, und das sollst du ein bisschen auch vermitteln. So, das heißt, wir werden Gebäude miteinander verbinden, die einerseits eine Wärmequelle sind oder aber auch eine Quelle zum Kühlen sind. Weil jedes Gebäude, was Wärme entnommen hat, hat ja quasi Wärme entnommen aus einem Trägersystem, nämlich Wasser, und gibt dieses abgekühlte Wasser wieder zurück. Und dieses abgekühlte Wasser nutzen wir dazu, um ein anderes Gebäude zu kühlen.
Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Goya, der Markentalk. Für alle, die gerne neue Trends rund um Marke kennenlernen möchten, kann ich unseren Newsletter Markenbriefing empfehlen. Er ist wie immer unten in den Shownotes verlinkt oder ihr könnt ihn einfach unter goya.eu/newsletter abonnieren. Und vergesst nicht, den Podcast zu folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um mit Freunden und Bekannten zu teilen. Ja, heute befassen wir uns mit der Thematik der Energiewende und wie vor allem wie regionale Energiedienstleister sich hierauf vorbereiten, welche Ansätze auch im Bereich der Markenkommunikation getroffen werden müssen und wie es schlussendlich gelingt, eine Stadt zumindest versorgertechnisch klimaneutral zu gestalten. Zu Gast haben wir heute Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg. Michael ist seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der regionalen Energieversorgung tätig und kann uns einiges über die Strategien und die Umsetzung der Marke der Stadtwerke erzählen. Aber vielleicht, Roland, möchtest du erstmal hier den Rahmen für uns setzen?
Ja, genau. Also erstmal schön, Michael, dass du da bist. Du bist im Studio. Freue mich. Ich würde gern heute mal den Rahmen mit drei Themen setzen. Erstens strategisches Marketing. Zweitens Erlebnismarketing. Und drittens Energiewende. Strategisches Marketing, Michael, da haben wir ja mal so Markenshow-Fixes gemacht und haben uns da mal sehr eingehend mit eurer Marke beschäftigt. Ziel war damals die Weiterführung der Marke Stadtwerke Heidelberg. Es gab dann drei Kernwerte. Das war einmal fair, offen und effizient. Fair mit dem Fokus auf Ökologie, da kommen wir dann auch zur Energiewende. Und natürlich auch Preis, heute ein Megathema für euch, nehme ich an. Dann Offenheit, hier der Fokus auf die Kommunikation nach innen wie nach außen. Auch hier offen für Nachhaltigkeit, auch hier wieder das Thema Energiewende, Lifestyle und auch das Ich des einzelnen Menschen, sei es der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, sei es der Kunde, die Kundin, dass man eben auf den Menschen als Mensch eingeht. Und dann eben effizient, hier vor allem der Fokus generell auf das Thema Wirtschaftlichkeit und natürlich auch wieder auf Preis. Bin ich effizient, kann ich auch effiziente Preise an meine Kundschaft weitergeben. Das war damals so eine Reise, wo wir uns halt sehr intensiv mit mehreren Kollegen und Kolleginnen von dir damals in vielen Diskussionen und vielen Übungen beschäftigt haben. Dann haben wir eben auch aufgrund dieses Kernwerts offen uns auch sehr intensiv mit Erlebnismarketing beschäftigt, hier vor allem das Karlsbadsfest, wo wir eure Marke erlebbar gemacht haben, aber nicht nur eure Marke erlebbar gemacht haben, sondern auch eigentlich uns Goya erlebbar gemacht haben mit unserem Markenclaim Turning Brands into Magic. Und genau das waren diese 8 Feste. Ja, und last but not least, glaube ich, haben wir ein spannendes Thema, nämlich die Energiewende, die eigentlich genau das erfordert, was das Credo unseres Podcasts ist. Neues Denken, neue Wege. Also wir haben hier einen sehr, sehr dynamischen Markt, der jetzt nochmal, sage ich, in der Dynamik explodiert ist durch diesen unsäglichen Angriffskrieg der Russen gegen das ukrainische Volk und diesen Staat. Damit einhergehend natürlich jetzt die Forcierung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Man sieht ja auch, dass Robert Habeck der neue Bundeswirtschaftsminister von der Partei der Grünen hier natürlich jetzt auch die Agenda forcieren wird. Und dann natürlich die ganzen technologischen Weichenstellungen, die wir als Wirtschaft jetzt setzen müssen, die die Politik setzen muss und die letztlich dann eben auch ein Stadtwerk setzen muss. Ja, das wäre der Rahmen. Und dann, lieber Michael, ja, schön, dass du da bist. Und ich bin gespannt auf deine Ausführungen und was du uns alles jetzt so Spannendes erzählen kannst.
Ja, grüße euch auch. Ja, freue mich. Jetzt ist der Rahmen tatsächlich jetzt kein kleiner. Also das ist jetzt nichts für einen Mini-Podcast, aber wir wollen auch innerhalb des Podcast-Formates ja versuchen, das Ganze abzuhandeln. Und versuchen wir doch mal gemeinsam, das zu strukturieren und in einzelnen Blöcken auch zu fassen. Aber du hattest ganz zum Schluss gezeigt, wo befinden wir uns denn eigentlich von der Zeitensituation. Man spricht ja von der Zeitenwende. Unser Kanzler hat es ja letztens vor 2 Monaten, als die Kriegssituation begonnen hat, ja auch so beschrieben. Ob jetzt Zeitenwende der richtige Begriff ist, aber er ist nochmal kommunikativ dann gesetzt worden. Aber wir haben natürlich schon sehr, sehr herausfordernde Zeiten. Und ich habe, glaube ich, auch so in dem Berufsleben, wenn man so die letzten 3 Jahre mal Revue passieren lässt, so eine Dynamik und auch so eine, ja, ich sag mal, so eine Bedeutung an verschiedensten Themen, die zu lösen sind, glaube ich, in der Dichte selbst auch noch nicht erlebt. Und daher sage ich, man muss halt immer schauen, wir haben heute den wenn ich richtig sehe, den 20. April, wir haben schönes Wetter draußen.
Richtig.
Also wir haben gerade auch schöne Ostern hinter uns gehabt mit viel, viel blauen Himmel. Zu wenig Wasser, zu wenig Regen, das muss man auch wiederum sehen. Schöne Wetter hat auch immer die Nachteile, dass etwas fehlt. Und auch heute Morgen in den Nachrichten habe ich das auch mitgenommen. Es wäre mal Regen wieder ganz gut, sonst wächst nichts. Aber auch da haben wir schon Hinweis auf das Thema Klima und Klimawandel, dass wir den ja auch spüren und dass wir den nicht nur spüren, indem wir darüber reden, sondern indem wir ihn spüren, weil die Dinge sich auch verändern. Weil sie auch wahrnehmbar sind. Na, ob es jetzt nun die Mandelblüte Anfang Januar ist, die wir teilweise erleben, oder ob es vielleicht eine Situation ist, dass die Weinbauer mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben, weil die Blüte früh ist und später kommt dann doch nochmal ein Spätfrost. Und somit hat sich schon Dinge verschoben, auch in der Natur. Und das haben wir gerade auch erlebt, wenn wir jetzt gerade draußen waren und alle gemeinsam irgendwie Ostern erlebt haben und schön die Natur wahrgenommen haben, aber auch merken, dass sich dort Dinge verändert. Also wir haben viele Zeitenwenden, wenn man das so sieht. Und die letzten 3 Jahre, wir haben in der Energieversorgung, gibt es ein Credo, denn das nennt sie das energiewirtschaftliche Dreieck. Das energiewirtschaftliche Dreieck besteht aus dem Thema Versorgungssicherheit, aus dem Thema preisgünstige Energieversorgung und aus dem Thema umweltfreundliche Versorgung, da ist der Klimaschutz mit integriert. Das ist ein Credo, was Jahrzehnte existierte. Und wenn man jetzt mal schaut, was ist denn gerade aktuell? Das Thema Sicherheit ist gerade total aktuell. Ja, also haben wir noch genügend Gas im nächsten Winter?
Ja, also das ist eine Frage. Kannst du uns das schon mal beantworten?
Nein.
Nein, wir haben kein Gas oder nein?
Nein, ich kann es noch nicht beantworten. Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Und wenn man Herrn Habeck, dem man die Frage besser stellen könnte als mir, die Frage stellen würde, dann würde er sagen, nein, kann ich Ihnen auch noch nicht sagen. Also da haben wir noch gemeinsam zu tun. Das wäre jetzt ein eigener Podcast, deswegen möchte ich es nicht zu sehr ausschweifen lassen, zu sagen. Aber das Thema Versorgungssicherheit, was eigentlich immer als Gesetz galt, hat heute eine Bedeutung. Und eine Bedeutung, dem wir sagen müssen, wir müssen daran arbeiten, dass die Versorgungssicherheit dauerhaft gewährleistet ist.
Ihr habt ja jetzt beide schon mal so die Rahmen noch mal ein bisschen tiefer gesetzt. Ich würde gerne noch mal ein Schrittchen zurückgehen. Nämlich, das sind zwar drängende Themen, jetzt ob Energie oder Umwelt, schon alleine wegen dem Weinwillen. Ja. Ne? Hier gibt es eine schöne Weinregion. Aber vielleicht mal für unsere ZuhörerInnen, wo steht denn überhaupt so im Energiewettbewerb so jemand wie die Stadtwerke Heidelberg? Ne? Also auch als kommunaler Dienstleister seid ihr keine Global Big Players. Da gibt es ja ein paar größere. Aber wo steht ihr denn? Und vielleicht kannst du mal so kurz versuchen zu taxieren, was macht ihr eigentlich, damit das ein bisschen begreifbar ist für die Leute dort draußen?
Also wir sind so ein, ich nenne es immer ein Mittelständler, also ein guter Mittelständler in der Energieversorgung. Also wenn man sich Deutschland anschaut, in Deutschland gibt es etwa so 800 Stadtwerke. Da gibt es einige Regionalversorger, das sind ein paar Dutzend und vier so große Player, also die E.ONs und RWEs dieser Welt und Vattenfall und EnBW, das sind eigentlich die vier, die so als übergeordneter Konzern so gelten. Und wir sind so bei den Stadtwerken, sind wir einer der größeren, aber nicht die größten. Also die Stadtwerke München sind deutlich größer. Aber letztendlich sind wir mit einer Großstadt in Heidelberg auch für Baden-Württemberg sicherlich einer der etwas größeren Versorger, die hier in Heidelberg und die Region die Menschen mit Strom, Fernwärme, Gas, Wasser beliefern. Wir machen noch das Thema ÖPNV als Mitdienstleister. Die Finanzierung zumindest übernehmen wir dort. Wir betreiben Bäder, eine Bergbahn. Wir haben aber auch in Heidelberg Garagen, also sorgen für Mobilitätsfragestellungen. Also das ist meistens bei Stadtwerken so, dass sie einen sehr bunten Strauß haben, also ein breites Produktportfolio, alles rund um die Daseinsvorsorge für die Menschen in den Städten. Und bei uns ist es eben auch die Stadt Heidelberg, aber auch die Region. Also Heidelberg hat ja rund 160.000 Einwohner. Wir versorgen aber auch viele Umlandgemeinden, sodass das Versorgungsgebiet etwa 250.000 Einwohner umfasst. Also sind schon viele und dadurch macht es auch Sinn, sich Gedanken zu machen über solche Themen wie, wie wird man eigentlich wahrgenommen, für was stehen die Stadtwerke, für was steht die Marke Stadtwerke Heidelberg, also insbesondere auch, weil es eben nicht nur die Stadtwerke Heidelberg sind, sondern auch die Stadtwerke für Dossenheim, für Eppelheim, für Leimen, weil wir eben dort auch aktiv sind. Also diesen regionalen Fokus auch zu haben, das ist eben Thema, weswegen wir uns mit der Marke auch besonders beschäftigen und beschäftigt haben und auch immer wieder tun.
Wir haben ja damals im Kontext dieser Markenschuhfixes, wenn du dich erinnerst, Michael, haben wir ja so eine Straßenumfrage gemacht, so Vox Populi, mal Stimme des Volkes. Ja. Und das war damals, ja, fand ich, alles sehr, sehr positiv. Ist aber jetzt schon ein paar Jahre her. Wie ist eigentlich heute so die Wahrnehmung? Also hat sich das stabilisiert oder gab es Veränderungen? Gab es auch da eine Dynamik?
Also ich glaube, dass wie immer abnehmender Grenznutzen, dass wir ja auch mit unseren Marketingaktivitäten, die wir vor gut 10 Jahren ja sehr intensiviert haben, dass wir in den ersten Jahren sehr viel erreicht haben, auch sehr viel Positives erreicht haben und dass man dann über die Jahre auch so einen gewissen Sockel erreicht. Also dass man halt auch dann sagt, also jetzt ist man bekannt, das sollte man auch als Stadtwerk sein. Und man ist auch positiv bekannt. Also das heißt, man wird auch positiv wahrgenommen. Und das ist auch so und das hat sich auch stabilisiert, auch so stabilisiert, dass man sagen muss, wir müssen jetzt nicht mehr trommeln. Ja, also wir müssen jetzt nicht mehr sagen, aber unbedingt jetzt uns anschauen, sondern manchmal ist das fast schon selbstverständlich. Also das ist eigentlich etwas, was wir auch erreichen wollen, dass wir als als Teil der Stadt wahrgenommen werden. Also wir haben auch mal, das ist jetzt mal so ein Spruch, den wir mal nennen, sagen, also die Stadtwerke müssen in der Stadt auch stattfinden und sie müssen wahrgenommen werden und sie müssen quasi Teil des normalen Lebens sein und müssen an der Stelle auch gar nicht besonders auf sich immer aufmerksam machen, sondern sie sind einfach quasi da. Also sie sind Teil des Lebens und so verstehen wir uns ja auch. Und wir haben uns ja, als wir vor gut 10 Jahren diese Markenkampagne aufgesetzt hatten, die ja mit dem Kern für dich die Kommunikation in der Ansprache auch hat, war auch ein bisschen mutig vor der Zeit zu sagen, also duzt man jetzt seinen Kunden, wobei wir gar nicht den Kunden duzen, sondern wir duzen Motive und wir wollen einfach nur etwas Lockerheit hineinbringen und das war damals ja fast ein bisschen Ikea-like, aber eben auf einem Niveau, wo wir schon bewusst sind, dass wir am Ende des Tages ja alle Menschen versorgen. Also das heißt, wir haben ja keine Zielgruppe wie Ikea, wo man klar kommunizieren kann, da kann man duzen, sondern unsere Zielgruppe ist ja von 18 bis 98, also alle halt. Was ein großer Vorteil ist, wir haben alle Menschen sind unsere Kunden oder können unsere Kunden sein. Das ist aber ein großer Nachteil, alle Menschen können unsere Kunden sein. Also das heißt, du musst die ganze Bandbreite in der Kommunikation ansprechen. Und aber wir hatten sicherlich einen sehr modernen Ansatz gewählt und haben den eingeführt. Und ich kann mich noch daran erinnern, es gab mal nach 2, 3 Jahren kam mal eine studentische Arbeitsgruppe auf uns zu und wollte aus unserer Kampagne etwas machen. Also die wollten eine studentische Kampagne machen für ein Thema, was sie besetzt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wie seid ihr auf uns gekommen? Und dann sagte er, ja, die Kampagne ist gut und die kennt doch jeder. Und das fand ich sehr schön. Mhm. Ich habe dann gesagt, bitte habt Verständnis, also das, was ihr damit machen wollt, bitte nicht machen, weil natürlich dann unsere Kampagne für ein anderes Thema besetzt wäre und das wäre natürlich nicht gut. Aber es hat mich gefreut, dass also junge Leute zu uns gekommen sind und haben gesagt, A, es ist gut und B, das kennt jeder. Deswegen wollen wir das kopieren. Ja, also alles falsch gemacht haben können wir damals nicht.
Mhm. Okay.
Ja, du hast ja jetzt schon mal gerade auch schon wieder die jungen Leute angesprochen und ich sage jetzt mal, die neuen Generationen, die sind ja dafür bekannt, dass die sehr ja, klimakrisenbewusst sind. Also die achten sehr aufs Klima, deswegen ist auch bei mir ein Herzensthema, würde ich gerne jetzt nochmal hier auf den Fokus lenken. Nämlich die Klimakrise schreitet ja immer weiter voran, die hat jetzt auch während Corona keine Pause gemacht, die war nicht im Lockdown und die Ziele der Reduktion von diesen umweltschädlichen Gasen, ja, die ist ja gesetzt. Der diesjährige Bericht des IPCCs, also das Gremium der Vereinten Nationen, welche diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel bewertet und jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht, die machen ja jetzt noch mehr Druck. Also die Reduktion von diesen Gasen, also CO2, Methan und Lachgas, ist von höchster Priorität und hier kommt ja ihr als Energiedienstleister ins Spiel, ne? Also hast du ja vorhin schon mal gesagt, auch Mobilität, Strom könnte ja da ein Beispiel sein. Aber wie kann ich das aus der Marke von einer Energiebranche aus bewerten? Jetzt nicht nur klimaneutral zu werden für die Umwelt, sondern natürlich auch von der Kommunikation her. Weil wenn ihr das nicht macht, dann springt man ja doch eher auf andere Dienstleister um, die grüner sind oder zumindest sich grüner vermarkten. Also wie grün wollt ihr euch positionieren und wie grün seid ihr?
Mhm. Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dieses energiewirtschaftliche Dreieck mit dem Thema Versorgungssicherheit, gerade aktuell super großes, wichtiges Thema. Ja. Thema Preis, Preiswürdigkeit, gerade auch aktuell, aber auch schon im Laufe der letzten Monate und im Laufe des letzten Jahres ein Riesenthema. Also so Stichwort Energiearmut, steigende Preise an allen Stellen. Also nicht nur jetzt bei der leitungsgebundenen Energieversorgung, Strom, Gas, sondern auch beim Thema Öl, Benzin. Also alles, was Energiethemen sind, gerade super Thema beim Thema Preis. Und das war so insbesondere im letzten Jahr beginnend. Und in den Jahren 2019, 2020 ganz stark das Thema Klimaschutz, ne? Friday for Futures. Somit sagte ich, das energiewirtschaftliche Dreieck innerhalb von 3 Jahren komplett durchlebt. Mhm. Ne? Also auch mit den Schwerpunkten der Kommunikation. Und 2019, 2020 sehr, sehr stark der Fokus auf das Thema Klimaschutz. Ja, auch durch politische Beschlüsse, durch Entscheidungen des Bundes, also aus höchster Gesetzgebung heraus, das Thema dem Klimaschutz mehr Bedeutung zu geben, die nachfolgenden Generationen einen Handlungsspielraum zu geben zum Thema Klimaschutz. Also ein super wichtiges Thema. Und Roland hat es ja vorhin auch beim Rahmensetzen nochmal aufgezeigt. Also wir haben ja für die Kommunikation, also für das für dich, ne, für das Fair, für das Offene, für das Effiziente, steckt das ja alles mit drin. Also auch kommunikativ und auch durch unser Handeln. Das ist ja immer das Thema, wir reden ja nicht drüber, wir machen es ja auch, sondern wir reden ja hier heute im Markentalk darüber, wie kommuniziert man das, was man tut. Das heißt ja auch, man tut das alles. Ja, also das ist ja auch wichtig. Also red nicht über was du nicht machst. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten kommunikativen Regeln. Mhm. Nicht Quatsch erzählen. Also zum Thema Offenheit und Fairness gehört auch zu sagen, rede über das, was du tust und rede über das, was du auch nicht tust. Aber rede nicht über irgendetwas. Mhm. Und somit ist der Punkt, wenn wir über Klimaschutz reden, sagen wir haben Klimaschutzmaßnahmen, wir haben Projekte, die wir umsetzen, dann geht es auch darum, eben das zu tun, also die Projekte umzusetzen und darüber zu reden, dass man es macht. Also man spricht darüber, dass man das vorhat, man spricht darüber, wenn man es tut und man spricht danach darüber, wenn man es gemacht hat. Also das ist uns auch wichtig und das ist auch, ich hatte gerade noch Gäste im Pfaffengrund, da haben wir unseren Energiepark, da haben wir viele Erzeugungsanlagen, wo wir lokal auch wirklich etwas aktiv tun können, also wo wir selber was entwickeln können, wo wir selber regenerative Anlagen bauen, da steht ein Holzheizkraftwerk, da haben wir Kraftwerke auf Biomethanbasis, also mit Biogas betreiben wir da Anlagen. Und wir bauen da jetzt ein neues Kraftwerk, ich nenne es das Luftkraftwerk, weil wir dort Wärme, Energie aus der Luft entnehmen und zu Heizzwecken für unser Fernwärmesystem nutzen.
Klingt nach Zauberei.
Das ist auch so ein bisschen so, ja, klar. Also das ist eine Wärmepumpe, Also auch gerade total en vogue, also mit Wärmepumpen, da muss man auch was reinstecken. Das ist kein Perpetuum mobile, sondern man muss irgendwie vorne Strom reinstecken und dann kommt hinten Wärme wieder raus. Und wenn man es gut macht, im Faktor 1:3, 1:3,5, vielleicht sogar 1:4, aber 1:3 ist so der Wert. Also man steckt eine Menge Strom rein und bekommt nachher 3 Mengen Wärme dafür raus. Und das ist eigentlich ein umgekehrter Kühlschrank. Mhm. Na, also beim Kühlschrank macht man genau das Umgekehrte, sozusagen man steckt Strom rein und am Ende des Tages kommt Kühlung raus, also eine niedrige Temperatur. Was wir machen ist, den Kühlschrank umdrehen, Strom rein und hinten eine hohe Temperatur raus. Das heißt, man nimmt eine Außentemperatur, 10 Grad, steckt Strom rein und am Ende des Tages kommen da 60, 70, 80 Grad raus. Und diese 60, 70, 80 Grad, die nutzen wir dann, um unser Fernwärmesystem zu speisen und damit können die Menschen halt heizen und duschen.
Also im Prinzip Gas abzulösen und das zählt dann einerseits zur Versorgungssicherheit und andererseits für die Umwelt.
Ja, also erstmal ist es klimaschonender. Es ist nicht null, weil man natürlich auch Strom reinstecken muss. Das sollte man dann möglichst mit einem eigenen Stromfußabdruck im CO2-Bereich von niedrig haben. Idealerweise halt dann erneuerbare Energien. Die werden aber auch mehr und mehr ja auch kommen. Das heißt also, die erneuerbare Energien werden einfach im Mix immer mehr steigen. Somit ist dieses Thema aus Strom Wärme zu machen etwas, was auch heute mehr geht als vor 20 Jahren, da wäre das nicht klug gewesen, weil man hätte ja mit einer irgendwie etwas verbrannt, dann hätte man Strom mitgemacht und dass man dann wieder Wärme damit macht, ist eigentlich nicht gut. Aber dass man jetzt erneuerbare Energien, Wind und Solar nutzt und aus denen Wärme macht, macht heute Sinn. Ja, und deswegen sind diese Technologien, die Wärmepumpen, sowohl im Einsatz für private Haushalte, aber auch bei uns im großtechnologischen Einsatz, also wir haben das ist 4,5 MW. Das sagt jetzt den Menschen meistens nicht, wenn man nicht irgendwie Ingenieur ist. Aber damit kann man so roundabout etwa 350, 400, 500 Wohnungen, Häuser eher versorgen dann mit Wärme.
Lass uns nochmal kurz von der Technologie zur Marke zurückgehen. Yeah. Wir haben ja schon über das Thema Sicherheit gesprochen. Das hast du ja auch richtig analysiert, dass das Sicherheitsbedürfnis massiv gestiegen ist in unserer Gesellschaft, unter anderem halt auch nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern halt auch wegen dem Angriffskrieg im Osten unseres Kontinents. Und du hast ja auch schon über diese zwei Kernwerte gesprochen, offen und fair. Und all das hat am Ende, finde ich, ja ein mächtiges Wort zum Ziel, nämlich Vertrauen. Und das ist ja letztlich Branding. Geht es eigentlich immer um den Aufbau und den Ausbau von Vertrauen. Und Hans Domitzlaff, so ein berühmter Markentechniker, der hat vor 80 Jahren schon mal den Bestseller geschrieben, die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens. Und das ist ja auch genau das, finde ich, was ein Stadtwerk wie die Stadtwerke Heidelberg eigentlich immer anstreben muss, die Gewinnung des öffentlichen Raums, nämlich all diese Anspruchsgruppen von der Politik, von der Wirtschaft bis eben zum Bürger und zur Bürgerin. Jetzt meine Frage, wir haben es ja schon auch immer wieder auch, du hast ja schon diese großen vier genannt und da gab es auch immer wieder in der Vergangenheit diesen Vorwurf des Greenwashing. Und das gefährdet ja dann wiederum das öffentliche und individuelle Vertrauen, wenn man nicht weiß, was du auch gesagt hast. Also mach das, was du auch sagst und täusche nicht vor. Wie ist denn da so eigentlich euer Narrativ von deinem Unternehmen und deiner Marke, in diesem Bereich eben Vertrauen aufzubauen und wie es ja auch der Josch schon gesagt hat, in Richtung immer mehr grüner zu werden und das eben auch zu leben. Also wo konkret kannst du vielleicht mal Projekte nennen, wo ihr das lebt?
Ja, ich hatte ja gesagt, ich hatte gerade Menschen, die waren im Pfaffengrund und die haben sich dort Projekte angeschaut, fahr dahin. Also guck dir das Holzlastkraftwerk an, lass die Tür hochfahren, wo das Lager ist und dahinter liegt das Holz. Und das ist Holzhackschnitzel aus der Region. Mhm. Ja, das ist gehäckseltes Material. Ich nenne es mal Straßenbegleitgrün.
Am besten noch Käferholz.
Käferholz auch. Also das als die Fichte als solches, die könnte da theoretisch auch eingesetzt werden. Aber es ist tatsächlich, ich nenne es mal, das wird immer geerntet im Frühjahr, wenn so die Sträucher auf Stock gesetzt werden. Das macht man, um die Straßen, die ja quasi an den Rändern bewachsen sind, die werden immer wieder auf Stock gesetzt, damit eben auch die Sichtbarkeit eben des Fahrraums bleibt. Also man kann die Bäume nicht einfach nur wuchern lassen. Also es ist ein Sicherheitsaspekt. Deswegen gleichzeitig braucht man aber auch diese Pflanzen, um diese meistens ja Böschungen auch zu halten, damit das nicht durch Wasser Wasser weggeschwemmt wird und somit, und sie haben natürlich auch einen ökologischen Aspekt. Und diese werden immer wieder gepflegt, das ist das Pflegematerial und dieses Material wird gehäckselt und das kommt zu uns. Also damit machst du auch sonst nichts anderes mehr. Also damit machst du auch nicht irgendwie eine Sperrholzplatte oder so etwas. Also sondern das ist tatsächlich Material, was dann 2, 3, 4 Jahre in der Umwelt gewachsen ist, CO2 aufgenommen hat. Und das wird dann bei uns wiederum genutzt, um dann Wärme zu produzieren. Und das kannst du dir angucken.
Habt ihr Tag der offenen Tür? Also kann ich da vorbei?
Wir machen Tag der offenen Tür, wir machen Führungen. Immer wieder mal, insbesondere wenn Projekte auch neu laufen. Wir berichten sehr viel darüber. Kannst du auch in allen Social Media sich anschauen. Gibt Filme darüber, ähnliches. Also schau sie an. Komm vorbei. Also das ist, und somit sagt er, ist ja nicht grün gewaschen, das ist dieses grüne Material. Das ist das grüne Holz. Also das ist halt da und das ist aus der Region. Also das ist natürlich umso sichtbarer, umso näher und so klarer und so anfassbarer. Das riechst du sogar. Also wenn du da vorbeigehst und die Klappe geht hoch und du gehst in dieses Lager rein, dann hast du das Gefühl, du läufst im Wald. Okay. Ja, also so zum Thema Erlebnismarketing, du riechst Waldboden.
Okay. Ja? Könnte ja auch so ein Spruch sein, riech, wie deine Energie wirkt oder sowas.
Ja, aber das riecht wie Waldboden.
Ich stelle es mir schön vor, ja. Könnten wir vielleicht mal einen Goya-Ausflug hinmachen, oder?
Also wir werden auch wieder Veranstaltungen dort machen und wir werden auch Führungen machen. Wie gesagt, nicht jeden Tag, aber wir haben das immer angeboten. Wir haben also auch ein tolles Projekt, was noch sichtbarer ist. Da musst du auch nicht anklopfen und so sagen, jetzt kann ich mal gucken, sondern da kannst du hingehen. Das ist zum Beispiel der Wärmespeicher.
Genau. Klar, das ist ja der geliebte Wert Offenheit.
Ja.
Wir sind offen, wir sind, sage ich mal, transparent und wir sind kein abgeschlossenes Unternehmen, sondern der Bürger und die Bürgerin kann da eintreten.
Ja, man muss vielleicht den Wärmespeicher mal kurz erklären. Ja. Also das ist ein Energiespeicher für warmes Wasser, also wirklich richtig warmes Wasser für das Fernwärmesystem. Das brauchen wir, damit wir diese ganzen erneuerbaren Energien, die ja fluktuierend sind, also nicht immer dann da sind, wenn wir sie brauchen, zwischenzuspeichern. Das kann man mit Batterien machen, das ist sehr aufwendig, sehr teuer. Man kann das aber auch durchaus über Wärme machen und dann in den Wärmespeicher einspeichern. Das ist ein Speicher, der ist 55 Meter hoch, 25 Meter im Durchmesser. Da sind 20.000 Kubikmeter Wasser drin. Also es wiegt auch 20.000 Tonnen. 20.000 Kubikmeter Wasser, sage ich immer, für jeden Heidelberger eine halbe Badewanne. Fragt man mich immer, wie so eine halbe Badewanne? Ich sage, das ist echt warm. Also eine ganze wäre auch zu viel. Du musst auch ein bisschen kaltes Wasser dabei gießen, sonst wird man sich verbrennen. Nein, aber wirklich so viel ist denn. Also für jeden Heidelberger eine halbe Badewanne. Und das ist echt groß. Und normalerweise baut man sowas und macht einen Zaun rum, damit da keiner hingeht. Und wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben es gebaut und wir haben den Zaun weggelassen und gesagt, kommt da hin. Ja, und das kann man jetzt schon tun. Also man kann zu dem Speicher hingehen und man kann zukünftig auf diesen Speicher auch drauf. Also es wird auf diesen Speicher eine Gastronomie geben, eine Aussichtsplattform.
Wow.
Und das auf 55 Meter Höhe, mitten in der Rheinebene. Ich war schon einige Male oben. Ihr werdet euch freuen, weil so weit blicken, du schaust, wenn das Wetter gut ist, in dem Süden bis zum Taunus. Du kannst die komplette Rheinebene an der Pfalz bis nach Frankreich runter, siehst den Nordschwarzwald und natürlich auch das Heidelberger Schloss.
Energie mit Erlebnis.
Okay, also da haben wir quasi wieder das gelebte Kampagnenmotto
genau. Für
dich.
Das ist aber ein Karlsplatzfest für 365 Tage im Jahr.
Ja, okay. Nochmal zu dieser Kampagne für dich. Die Motive waren ja oftmals sehr regional, auch sehr so, ich sag mal, Lifestyle, Genuss. Also einfach halt so das Leben in Heidelberg und im Umfeld zu genießen, eben mit Energie.
Ja, aber wertig genießen. Also genau. Du sagst ein bisschen Lifestyle. Lifestyle kann so auch so ein bisschen so negativ
haben.
Sondern zu sagen, also wir leben jetzt nicht auf Kosten von anderen. Manchmal ist so Lifestyle auch so ein bisschen, Lifestyle würde ich jetzt gar nicht in meiner Kommunikation so verwenden, sondern ich würde halt sagen, ich sag's mal immer auch, Energiewende darf auch Spaß machen. Ja, also zu sagen, man darf auch Freude haben. Also das, und das sollst du ein bisschen auch vermitteln. Also zu sagen, man kann eben diesen Energiespeicher, der eine wichtige energiewirtschaftliche Funktion hat, und ich bin so froh, dass er da ist, weil er hat uns auch im letzten Winter schon viel geholfen. Einfach energiewirtschaftlich war das ein gutes Jahr für diesen Speicher, weil einfach die Notwendigkeit der Speicherung schon gegeben war. Wir haben dem ja auch einen Namen gegeben, der Energie- und Zukunftsspeicher, weil wir da Energie einspeichern. Das ist in Zukunft noch mehr als heute, weil die Funktion bei immer mehr Einspeisung von erneuerbaren Energien umso wichtiger wird. Aber diese Projekte, diese Projekte sind total wichtig, weil sie gemacht werden müssen. Und wie gesagt, wir versuchen sie einzubinden in ein kommunikatives Konzept. Und wir versuchen es erlebbar zu machen. Und dieses Erleben, das verstehe ich dann mehr darunter. Also nicht das Leisten, sondern dieses Erleben zu sagen, das Wahrnehmen, das Bewusstwahrnehmen, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen. Also alle Sinne anzusprechen und über diese Sinne dann auch die Dinge positiv zu kommunizieren. Also das ist nicht böse, der tut nicht weh, der Speicher. Das ist nicht, kein böses Kraftwerk, das tut nicht weh. Das ist mit Holz aus der regionalen, aus dem regionalen Nutzen heraus gewonnen und hilft dafür, dass unsere Energieversorgung regenerativer und klimafreundlicher wird.
Nee,
und
klar.
Das kannst du sehen, das kannst du fühlen, das kannst du erleben und du darfst auch Freude daran haben. Das ist freu dich dran. Also ich freue mich darüber. Energiewende darf auch Spaß machen. Das ist so das, was ich immer versuche zu mitzubringen. Und es ist ein bisschen ein Teil der Partizipation. Und es gab vor 10 Jahren mal Untersuchungen von einer Berliner Hochschule, die Technische Hochschule dort, die hat mal untersucht, was haben denn Menschen, ist das mit diesem energiewirtschaftlichen Dreieck, ist das eigentlich alles oder kommt da noch was? Und da haben die gesagt, da ging es damals um einen Bürgerentscheid für den Kauf der Stromnetze. Die hatten man nämlich vor ein paar Jahrzehnten verkauft und dann war die Frage, kauft man das wieder zurück? Und dann war die Frage, weswegen würden die Menschen für diesen Rückkauf, für diese Rekommunalisierung stimmen? Und da war ein Aspekt die Partizipation, die Teilhabe. Und das ist das Thema. Da sage ich, das machen wir. Das meine ich damit. Also es ist quasi neben diesen Sicherheit mit Preisgünstigkeit, Klimafreundlichkeit, auch die Teilhabe, die Partizipation. Und das versuchen wir mit sehr einfachen, also mit sehr einfachen Möglichkeiten zu gewährleisten. Also man kann auch Partizipation machen, indem man sagt, ja, die Menschen können sich an irgendwie ein Projekt beteiligen, finanziell mit 10.000 Euro oder so etwas. Das wäre aber dann hohe Einstiegshürde. Oder sie können sich an dem Projekt beteiligen, indem sie es einfach wahrnehmen und kommen und es besuchen. Ist auch Partizipation, ist auch Teilhabe und niederschwellige Angebote machen. Niederschwellige Angebote für die Teilhabe und da ist Kommunikation, da ist eben dieses Erlebnismarketing, ob nun jetzt durch eine Veranstaltung, die wir auch wieder um den Speicher herum durchführen werden, die IBA-Abschlusspräsentation, also die internationale Bauerstellung. Der Speicher ist auch noch architektonisch, hat er noch einen gewissen Mehrwert und ist auch ein Projekt dieser internationalen Bauerstellung und da werden wir anfangen, Juli das Abschlussfest der IBA dort am Speicher auch machen. Also auch da wieder Erlebnismarketing im Sinne von Veranstaltung, eine Veranstaltung, aber auch das Erlebnismarketing im Sinne von dauerhafte Teilhabe, dauerhafte Miterleben zum Beispiel dieses Objektes.
Das ist ein schönes Beispiel, wie man vom alleinigen Versorger, von einem alleinigen Produkt zu einem Erlebnisversorger wird. Ich finde das total interessant. Ich hätte das jetzt am Anfang gar nicht erwartet. Ich würde jetzt aber gerne mal Richtung Schluss kommen und meine letzte Frage stellen. Nachdem du diese einigen schon fast magischen Technologien genannt hast, was gibt es denn sonst noch Neues, worauf man sich so in Zukunft, vielleicht auch ein bisschen weiterer Zukunft, freuen kann? Jetzt,
Einerseits sind es magische Technologien, also Perpetuum Mobilis gibt's nicht, sondern es sind jetzt auch Technologien, die vielleicht in ihrer Anwendung nochmal differenziert werden. Ja, also ich freue mich zum Beispiel, wenn wir eine Konversionsfläche erschließen, das Patrick Henry Village ist in Heidelberg, die größte ehemalige amerikanische Liegenschaft, war eine Kaserne. Das ist auch innerhalb dieser internationalen Baustellung entwickelt worden. Gibt es einen Masterplan, wie man denn das macht. Und dieses Quartier wird eine Energieversorgung bekommen von uns, wo wir Wärme liefern werden und wo wir aber auch Kühlung liefern. Ich sage immer, Kühlen ist das neue Heizen. Also das, wir haben heute im Neubaubestand sehr gut gedämmte Gebäude. Das heißt, der Energiebedarf des Gebäudes ist für die Wärme eigentlich schon recht gering. Wir haben eher das Problem, hier im Südwesten die Wärme im Sommer wieder rauszukriegen.
Ja, viele nutzen Klimaanlagen.
Genau. Also
sieht man mittlerweile überall
aus. Ja, und sehen hässlich aus und sind voll hässlich und voll ineffizient.
Heizen ja auch noch die Umgebung auf
zusätzlich. Ja, genau. Also die heizen noch die Umgebung auf. Also im höchsten Maßen ineffizient, aber brauchen die Menschen, weil die ja sagen, sonst fühle ich mich ja nicht mehr wohl und das ist viel zu heiß. Und das heißt, die Menschen machen das ja und dann sagen sie, das machen wir mal als Versorger, bieten wir dir dann eine Lösung an. Das musst du nicht machen, das machen wir für dich. So, und das heißt, wir verbinden ein Wärmesystem mit einem Kühlsystem. Also das ist jetzt nicht Klimatisierung im Sinne, wir kühlen das auf 20 Grad runter, sondern da geht es darum, dass wir quasi bei sehr warmen Temperaturen, 35 Grad, vielleicht das auf 30, 28 Grad runterbekommen. Und das effizient aus der Wärmerückgewinnung von anderen Gebäuden. So, das heißt, wir werden Gebäude miteinander verbinden, die einerseits eine Wärmequelle sind oder aber auch eine Quelle zum Kühlen sind. Weil jedes Gebäude, was Wärme entnommen hat, hat ja quasi Wärme entnommen aus einem Trägersystem, nämlich Wasser, und gibt dieses abgekühlte Wasser wieder zurück. Und dieses abgekühlte Wasser nutzen wir dazu, um ein anderes Gebäude zu kühlen. Das Ganze könnte jetzt wieder so etwas sein wie ein Perpetuum mobile, ist jetzt auch nah dran. Ich nenne es aber das Wechselwärmenetz, weil es einerseits zum Heizen und andererseits zum Kühlen gedacht ist, aus einem System heraus. Und darauf können wir uns freuen, und das gibt es auch noch nicht. Ja, Roland, also das gibt es in dem Konzept und in der Ideenschmiede, aber es gibt es tatsächlich so in der Form noch nicht im Realen. Da freuen sich unsere Ingenieure darauf, dass sie das umsetzen dürfen.
Da sind wir bei deinen Grundsätzen, ne? 21. Jahrhundert, das vernetzte Jahrhundert.
Genau. Ja, ich würde auch gerne nochmal in meiner...
Was zum Thema auch neues Denken, neue Wege. Genau. Ist echt schräg.
Genau, und da will ich auch nochmal neues Denken, neue Wege und auf unseren dritten thematischen Schwerpunkt, nämlich die Energiewende. Also wir haben jetzt den Einstieg in die erneuerbaren Energien, den haben wir geschafft. Und der
schon lange.
Ja, wir sind ausgebaut. Der endgültige Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie steht zumindest in Deutschland kurz bevor. In anderen Ländern wie Frankreich haben wir es vielleicht eher mit einer Ausweitung zu tun. Also das heißt, wir haben hier Energiewende 1.0 und 2.0. Was kommt eigentlich jetzt? Gibt es eine Energiewende 3.0? Also ich denke hier zum Beispiel an Wasserstoff als Energieträger oder an Brennstoffzellen als Energiewandler. Ist das so das neue Zukunftsszenario jetzt für uns in den nächsten 10 Jahren? Oder wo siehst du jetzt so dann die Zukunft im Sinne von neues Denken, neue Wege auch im Technologiebereich?
Im Mix. So, das haben wir ja gerade gelernt. 50% Abhängigkeit von einem Lieferanten in einem Bereich ist gerade nicht so gut. Ja, und das kann ich auch in Technologien nur empfehlen. Ein guter Kollege von mir hat mal gesagt zum Thema Portfolio, also der Mix macht es. Da sagt er, wer streut, rutscht nicht aus. Mhm. Das hätten wir jetzt bei der Gasversorgung mal tun können. Mhm. Dann hätten wir nicht das Problem, was wir heute haben. Ich habe auch mal gelernt, also in einem Portfolio bei der Beschaffung oder auch beim Kunden sollte ein Kunde oder ein Lieferant nie mehr als 20% deines Umsatzes ausmachen. So lange her, dass ich das gelernt habe, ich finde, es hat auch einen Wahrheitsgehalt heute wieder. Das heißt, setze nicht auf eine Technologie. Es ist nicht die Atomenergie, die heilsbringend war. Das hat man in den 50er, 60er Jahren geglaubt und hat darauf sehr stark gesetzt. Und der Anteil wurde sehr groß und hat dann festgestellt, hat doch Nachteile. Und das kann immer ja auch wieder passieren, dass wir immer wieder feststellen, dass eine Technologie eben vielleicht dann auch vielleicht über die Zeit schwieriger wird. Na, und somit müssen wir auch uns in die Lage versetzen, auch die wieder ersetzen zu können. Also die Flexibilität uns zu erhalten. Also Flexibilität, ich spreche auch gerne von Resilienz, also dass wir uns Energiesysteme für die Zukunft erschaffen, die in sich resilient sind. Und das heißt wieder nichts anderes als ein Mix sind. Der Mix macht es. So, und somit sprechen wir darüber, wo sind die Wärmepumpen? Aber die Wärmepumpen sind auch nicht die Lösung für alles, sondern sagen, das ist ein Teil. Wo ist das Holz? Aber das Holz ist auch nicht die Lösung für alles. Das ist ein Teil. Wo ist die Biomasse im Sinne von gasförmig? Das ist ein Teil. Ja? Wie geht es mit dem Wind weiter? Ja, das ist ein Teil. Brauchen wir die PV? Ja, natürlich brauchen wir die PV. Ist ein Teil. Ja, und so werden wir nachher ein sehr umfangreiches System haben, was, wenn wir es richtig gut machen, dann auch sehr resilient ist. Es ist dann eben nicht nur klimafreundlicher als das, was wir heute haben, sondern es ist vielleicht dann auch resilienter und somit auch sicherer und dann auch preiswürdiger.
Dann habe ich jetzt noch eine spontane Nachfrage, weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt unsere Mobilitätswirtschaft anschaue, da habe ich das Gefühl, dass wir da eher so monotechnologisch unterwegs sind. Also zum Beispiel so ein großes Unternehmen wie VW, immer so die Nummer 1 oder Nummer 2 weltweit. Es ist immer so eine Battle zwischen Toyota Japan und VW Deutschland. Der Herr Dr. Dies, der CEO von VW, der setzt ja auf E-Mobilität und sagt immer nur, das ist die eine Technologie und da müssen wir jetzt reingehen. Und sobald eine andere Technologie ins Gespräch kommt, dann versucht er das eigentlich immer vom Tisch zu fegen. Also das ist dann eigentlich bei diesem Thema, dass ein System resilient ist, das ist eigentlich dann doch eine sehr gefährliche Strategie, was wir im Bereich der Mobilität gerade unternehmen, oder?
Nee, auch da, ich glaube, dass man die Breite in der Technologie im Verkehr nicht so breit aufsetzen kann wie in der Energieversorgung. Da hat die Energieversorgung mehr Lösungsmöglichkeiten. Beim Thema Mobilität ist klar, ist Verbrenner, ja, haben wir darüber diskutiert. Kommt da Benzin rein oder Diesel? Ja, kann man diskutieren. Wissen wir, das ist alles irgendwie endlich. Bei dem Thema Elektromobilität, auch wenn wir über Wasserstoff reden, Wasserstoff ist auch nur eine Art der Elektromobilität, nur die Antriebsart ist anders. Man hat Wasserstoff vorne rein, hat aber nachher dann auch einen elektrischen Antrieb. Also ein Wasserstoffauto ist am Ende des Tages auch ein Elektroauto, nur mit einem anderen Input, nämlich die Energie wird in Form von Wasserstoff gespeichert, geht dann in eine Brennstoffzelle, wird zu Strom umgewandelt und dann wird wieder ein Elektromotor angetrieben. Also Wasserstoff ist im Sinne der Verkehrstechnologie eine elektrische Antriebstechnologie. Ja, jetzt auch VW hat, ich glaube Audi ist die Marke im VW-Konzern, die da das Thema Wasserstofftechnologie noch besetzt. Aber in der gesamten Breite nimmt es nicht die Rolle ein. Hat auch Gründe, weil Wasserstoff im Sinne des Verkehrs insbesondere dann Sinn macht, wenn man große Reichweiten hat oder große Autos, wo man viel transportieren muss. Also Wasserstoff jetzt VW, im VW Lupo macht keinen Sinn. Da ist Elektroantrieb genau der richtige. Wenn ich jetzt aber in der Welt des Crafters bin, bei VW oder Sprinter bei Mercedes, da ist das gerade so die Kante. Das kann jetzt gerade sein, ist das batterieelektrisch oder ist das wasserstoffelektrisch? Das kann auch durchaus wasserstoffelektrisch sein. Wobei die Tendenz, da geht auch gerade eher Richtung batterieelektrisch. Und dann könnte es bei den größeren LKWs, lange Reichweiten, viel zu transportieren, geht es dann deutlich Richtung Wasserstoff und wasserstoffelektrisch. Aber man muss sagen, der Verkehrsbereich hat in sich nicht so viel Technologiealternativen wie eine Energieversorgung hat. Und da bin ich ganz froh drüber, dass ich eben über mehr Technologien verfügen kann. Und ich hoffe, dass wir das auch in dem richtigen Mix anwenden und mit den richtigen lokalen Quellen. Das kann auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein, von Region zu Region unterschiedlich sein. Wir sind hier im Südwesten, da ist viel Sonne, aber wenig Wind. Das sieht eben im Nordwesten wieder ganz anders aus. Im Nordosten übrigens, Rügen, ist die Region mit den höchsten Sonneneinstrahlen noch höher als die hier in Baden-Württemberg. Da kannst du beides machen, Wind und Sonne. Deswegen wird übrigens da auch viel Wasserstoff produziert werden in Zukunft aus Wind und Sonne. Und das wird man eher dann im Norden tun als im Süden tun. Also im Süden wird man die Wasserstofftechnologie vielleicht anwenden, aber im Norden wird man es produzieren.
Ja, wow, das war jetzt richtig viel, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Energieversorgung ist wie gute Ernährung und sollte abwechslungsreich sein.
So ist also das. Ausgewogen, ja, das passt sehr gut. Ja. Ja, ausgewogen. Ausgewogen, abwechslungsreich und nachhaltig, wie bei der Ernährung auch
und
da.
Nachhaltig.
Da kannst ja auch allen möglichen Quatsch essen, musst aber nicht.
Genau, deswegen vielen Dank auf jeden Fall für die tiefen Einsichten.
Ja, danke euch.
Danke, Michael, dass du da warst. Und du hast ja am Anfang gesagt, das ist ein sehr, sehr breites Thema. Und ich glaube, da sollte es auf jeden Fall noch einen Podcast 2.0 geben. Weil ich denke, in das eine oder andere kann man noch mal tiefer reingehen, weil es einfach von hohem Interesse ist und weil eben so viel Veränderung da ist.
Ja. Theoretisch könnte man ja jeden Monat einen Podcast machen und wir würden es, glaube ich, füllen können.
Glaube ich auch.
Aber da er sagt, das ist jetzt der Rahmen und der Rahmen war schon breit und man sollte die Zuhörer auch nicht zu sehr quälen, was die Zeit angeht. Und deswegen haben wir es jetzt auch, glaube ich, dann so Richtung Ende jetzt gebracht, um dann zu sagen, ja, vielleicht Lust auf mehr, gerne wieder.
Genau. So verbleiben wir und dann noch einen schönen Abend.
Ja, auch.
Danke, ciao.
Ciao.
Und für unsere Zuhörer da draußen, wenn euch für weitere Themen zu regionalen Instituten interessiert, kann ich euch die 13. Folge mit Professor Michael Frohböse empfehlen. Er ist Studiengangsleiter des Kurses Marketing Management der DHBW Heidenheim. Und mit ihm sprechen wir über die Markenbildung im Hochschulbereich. Und wie immer verlinke ich euch die einfach unten in den Shownotes und wünsche euch dann viel Spaß.
Das war's schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.